zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger.
Backstreet's back, alright!
Wir sind zwar nicht die Backstreet Boys, aber Distanz und Gloria, und es ist viel besser und wir sind zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Distanz und Gloria, Folge 35. Ich rede schnell, ihr merkt es, der Städt schneidet noch Apple und ich muss schnell sprechen, da meine Kopfhörer dazu neigen, demnächst den Geist aufzugeben, weil ich unfassbar dämlich bin. Das kann ich gleich alles noch erklären. Da kommen wir gleich drauf. Zunächst aber die obligatorische Frage. Städt, wie geht's dir? Du trägst ein weißes T-Shirt mit leicht verbranntem Nacken, aber ich vermute trotzdem, dass es funzt alles, ne?
Nö. Also, ich habe deshalb einen verbrannten Nacken, weil ich heute Rasen gemäht habe. Endlich. Ich habe schon gedacht, wir müssen uns einen neuen Rasenmäher kaufen, aber ich habe trotzdem an meine Dummheit geglaubt. Also habe gedacht, ich mache einen Anwenderfehler, was tatsächlich auch der Fall war. Nämlich, der Anwenderfehler lautet, ich war zu schwach.
Aber du weißt doch, ja, was heißt. Es ist also, sind Sie zu schwach? Nee, was? Sind Sie zu stark? Bist du zu schwach?
Genau. Und das ist nämlich bei diesem Rasenmäher so, das ist einer, der automatisch die Drosselklappe regelt. Automatisch. Normalerweise kann man mit so einem Hebel die Drosselklappenstellung steuern. Und der springt ganz schwer an. Aber wenn er einmal an ist, läuft er sehr gut, also auch mit richtig viel Power. Und ich habe immer den nicht angekriegt, danach, nachdem er gelaufen ist und ich quasi den Behälter, den Auffangbehälter ausgeleert habe. Und das heißt, ich bin fast durchgedreht, weil ich mir gedacht habe, das kann jetzt nicht alle zwei Wochen so sein, dass ich ja keinen ganzen Tag verbrauche und trotzdem nicht mal die Hälfte des Grundstücks schaffe. Und dann habe ich im Internet nachgelesen, weil ich schon auf der Suche nach einem neuen Gerät war, und da stand da, was da alles so kann, das neue Gerät, und unter anderem stand da, kann weiterlaufen, während das Behältnis ausgeleert wird. Ich habe mir gedacht, das kann einer bestimmt auch. Und habe ihn dann doch nochmal angekriegt und habe dann eine Klemme an den Hebel angebracht.
Sehr clever.
Und er lief.
Cleverchen.
Und es lief sehr, sehr gut.
Ja, aber Städt, so ist das halt, ne? Dass man vorne wieder anfangen muss, wenn man hinten fertig ist, wenn man sich Ländereien kauft, auf die man Wegzölle erhebt, wo man Wälder hat, wo Rehe und Dinge durch die Gegend springen. So ist das halt. Wenn man halt einen halben Tag braucht mit dem Auto, um von euch von einem Ende vom Grundstück zum anderen zu kommen, dann muss man halt auch mal damit leben, dass das Mähen ein bisschen länger dauert, ne?
Ne. Das ist ja, ich mache das ja gerne, ich mähe gerne Rasen.
Ist das eigentlich eine Grafschaft oder eine Herzogschaft, die ihr euch da gekauft habt?
Ach, es ist eine Gemarkung.
Aber gemarkt sind die ja alle, die Landstriche.
Das ist wohl wahr. Ich laber nur Scheiße, ich kenne mich nicht aus.
Ach, es ist schön, dich wiederzusehen. Du bist offenbar zu Hause.
Rückfrage.
Ich bin viel auf der Straße unterwegs im Moment, was damit zusammenhängt, dass ich viel sehe und viel zu tun habe. Also viel zu tun im Sinne von selbstgemachten Stress. Das ist aber kein Problem, das habe ich mir selber so ausgesucht, denn nach dem Projekt, was wir zusammen hatten, habe ich mich relativ zügig bald aufgemacht an die Küste, wo ich ja geplant hatte, eigentlich einen Segelschein zu machen. Da komme ich dann gleich nochmal drauf. Das wird wahrscheinlich oben an der Küste nichts ausgründen. Habe da eine Woche verbracht jetzt, bin wieder runtergefahren mit einem Umweg über Lübeck. Dort habe ich meinem lieben Freund und Begleiter Friedrich Pretorius beim Dirigieren der zweiten Sinfonie von Beethoven in der Generalprobe im Dom zu Lübeck zugehört und geschaut. Das war sehr, sehr geil. Bin dann von Lübeck nach Hause geeilt, weil wir heute Amakord-Probe hatten und morgen ein Amakord-Konzert, von dem ich dann am Montag zurück nach an die Ostsee fahre und dort nochmal eine weitere Woche bleibe, um einfach nochmal ein bisschen, ne, Kilometer zu fressen. Nein, also ich finde Autofahren jetzt nicht so geil per se, aber in dem Falle war mir das dann schon wichtig, alles so mitzunehmen, wie es geht, und mich noch ein bisschen in die Sonne zu fläzen. Aber jetzt sitze ich gerade zu Hause. Und ich sehe, was trägst du da eigentlich für ein Shirt? Ich kann es gar nicht deuten. Ein türkisch T-Shirt. Moa. Also T geschrieben wie T auf Englisch, ne? Ist klar. Ich bin ultra unvorbereitet und ich habe, wie ich vorhin andeutete, natürlich meine AirPods schön oben vergessen an der Küste. Das heißt, ich muss es mit meinen dicken Kopfhörern aufnehmen, die allerdings nur noch 10% Akku haben. Ich hoffe, wir kommen durch die Folge durch, ohne dass es Probleme gibt. Wenn ich auf einmal weg bin, dann weißt du Bescheid und ihr auch. Wir moderieren das natürlich ganz klassisch aus der linken und rechten Hand weg. Ansonsten wird es eine sehr interessante Folge. Ich komme gerade von einer Feier. Danach habe ich mich noch mit Freunden getroffen und bin so ein bisschen in Plauderlaune, wie du vielleicht schon merkst. Ich überbrücke dein Schneiden hier sehr ausführlich. Aber erzähl doch mal, außer dem Mähen, ist bei dir sonst irgendwas los gewesen die Woche?
Ja, ich muss eine Begegnung der Woche erzählen. Ja,
hau raus.
Und zwar ist diese Begegnung der Woche ein Hund.
Ein Hund?
Ja, und zwar habe ich, ich habe doch schon mal erzählt, dass es auf dieser Tour, die ich habe, einen Hund gibt, der die Zeitung reinträgt.
Ja.
Ich hab's erlebt. Ich wollte es filmen. Also er kam vom Gemüsebeet runter und hat, also der Besitzer war da und dann hat er zu mir gesagt, gib ihm ruhig die Zeitung. Und dann ist er quasi ganz vorsichtig, hatte die Zeitung in den Mund genommen und ist damit dann zur Wohnungstür gegangen und nicht zurück zum Gemüsebeet.
Herrlich.
Hat sie dorthin gelegt. Das ist großartig.
Du hast es gefilmt, hast du gesagt? Das ist
klasse. Nein. Ach so. Ich habe es mir kurz überlegt, aber ich werde ihn das nächste Mal fragen, ob ich das filmen darf.
Mach das doch mal und dann stellen wir den Schnipsel bei uns bei Instagram hoch. Da freuen sich die Menschen.
Mach mal so.
Tiere gehen immer. Die Tiere und Kinder gehen immer. Gut. Mein Gott. Alles für die Klicks, das ist klar. Ja, schön. Wir haben das letzte Mal zwei Sachen nicht geschafft, die würde ich heute nochmal aufgreifen wollen. Mir ist auf dem Rückweg jetzt mit dem Fahrrad hierher auch, sind mir noch drei Dinge eingefallen auf die Schnelle. Stett, was sind drei Disney-Filme, die dich geprägt haben? Wir werden nicht gesponsert von Disney, aber irgendwie hatte doch jedes Kind dann irgendwann früher oder später mal damit zu tun. Drei Disney-Filme, an denen du nicht vorbeigekommen bist und die du ganz toll fandest.
Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Disney-Film ist. Ist das Dschungelbuch ein Disney-Film?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Auf jeden Fall.
Ja, dieser. Dann eher die moderneren Disney-Filme. Rotkäppchen-Verschwörung.
Den habe ich nie gesehen.
Und ich glaube aber kein Disney-Film. Und dann Rapunzel-Neuverfilmung.
Oh ja, den finde ich auch großartig. Ich fand das Dschungelbuch, da gibt es eine Neuverfilmung gerade, die ist auch sehr, sehr gut. Genauso wie König der Löwen. War auch ein Film, der mich sehr geprägt hat. Das ist schon krass, ne? Man setzt sich ja dann doch irgendwie, also gerade so im König der Löwen oder bei Bambi oder nehme man her, was man will, in diesen Kinderfilmen doch auch mit Tod und mit ganz viel auch Missgunst und Niedertracht auseinander. Das ist schon sehr spannend. Also auch eigentlich für Kinder gar nicht so schlecht, glaube ich, das schon mal erlebt zu haben und auch Sympathien und Antipathien aufzubauen. Aber das nur mein persönliches Bauchgefühl.
Ja, also ich war eher auf der Seite der DEFA-Filme. Da habe ich ganz viel Märchenfilme geschaut früher. Nicht so viel Disney.
Rotkäppchen.
Und eher diese tschechischen, weißt du? Ja. Genau.
Guten alten.
Das fand
Warte mal, was war denn eigentlich immer der Unterschied zwischen UFA und DEFA?
Du, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, die UFA ist einfach ein anderer.
Nicht zu verwechseln mit UFO.
Heute ist besonders gut.
Ja, heute ist sehr lustig, glaube ich. Ja, dann haben wir die drei Dinge ja schon gegessen. Das ging ja schneller als gedacht. Mensch. Irgendwie macht mich das wuschig, dass du die ganze Zeit nebenbei Äpfel schneidest.
Soll ich aufhören?
Nein, mach ruhig weiter. Ich habe bloß das Gefühl, ich erzähle zu meinem Mikrofon heute.
Ich höre schon zu.
Was wollt ihr? Ach ja, genau, wir hatten das letzte Mal noch die Dusi-Liste. Das gibt es übrigens, glaube ich, beim Film auch. Beim Film gibt es Listen, wo ausgelegt wird, wer wen am Set duzt und siezt. Also jetzt nicht unter den Schauspielern, sondern im Film selber, damit da keine Inkonsistenzen entstehen am Ende.
Ach so, ja, das ist eigentlich schlau.
Damit halt nicht dann irgendjemand anfängt, du zu sagen, der sonst die ganze Zeit im Film oder in der Serie sie gesagt hat. Also wenn das jetzt nicht soll. Wir hatten drüber gesprochen, es gibt so Persönlichkeiten in unserem Leben, die haben sich so bewährt und so Respekt verschafft bei uns, dass wir die nie duzen würden, obwohl wir es angeboten bekommen haben. Dazu gehört bei mir zum Beispiel mein Professor, mit dem ich einfach seit mittlerweile 8 Jahren aufs Engste zusammenarbeite, der halt auch einfach eine wirklich wichtige Bezugsperson für mich ist, den ich nie duzen könnte, Das ist also vielleicht mit ganz viel Übung in 10, 20 Jahren oder so, aber momentan für mich gefühlt ausgeschlossen. Und genauso auch der ehemalige Thomaskantor Georg Christoph Biller ist auch so eine Person, mit der ich groß geworden bin, der sich über Jahre so als Respektsperson uns gegenüber geriert hat, und das, er würde nie mir über die Lippen gehen, ihn zu duzen, wenn ich es nicht muss. Also da gibt es ja bei dir bestimmt auch so ein paar Menschen.
Auf jeden Fall. Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, dass für mich der Unterschied du, sie nicht die persönliche Beziehung ausmacht. Also was eben zum Beispiel auch unsere Klassenleiterin betrifft, die kann ich nicht duzen, ist nicht möglich. Auch obwohl sie uns das angeboten hat oder auch andere Mitarbeiter aus dem Alumnat, die jetzt im Nachhinein das Du angeboten haben, zu denen ich einen ganz wunderbaren Draht habe, aber ich sie einfach nicht duzen kann. Was also heißt, dass du oder sie Schall und Rauch sind. Nicht immer, aber für mich in dieser Beziehung. Im Straßenverkehr ist du und sie nicht Schall und Rauch.
Nee, das stimmt. Da kann man auch mal gepflegt beim Sie bleiben. Hatten wir schon mal in einer anderen Folge. Kleiner Callback, nochmal nachhören, wer es verpasst hat. Und zwar alle. Das ist klar.
So ist es. Und es gibt sowas auch auf Arbeit hatte ich das öfter mal, dass ich nicht wusste, wen ich sieze und wen ich duze. Und dann habe ich irgendwann einfach gelernt, immer zu siezen. Die Leute sagen dann irgendwann schon, wir waren doch schon beim Du.
Ja, das ist halt auch immer was ich total verwirrend finde. Einerseits ist es unter Musikern halt Usus, dass man sich als Kollege immer duzt. Also Musiker siezen sich normalerweise nicht untereinander. Wiederum finde ich es irgendwie, also man mag es für spießig halten, aber unangenehm, im Restaurant pauschal geduzt zu werden. Oder im Radio. Das finde ich irgendwie total, also wenn ich es könnte, würde ich es ihnen sofort anbieten, ja, wenn man irgendwie im persönlichen Gespräch wäre. Aber so dieses davon ausgehen, dass jeder geduzt werden will, um eine Nähe zu suggerieren, die nicht da ist, das ist ja so ein bisschen dieses amerikanische Prinzip, wo es ja auch nur dieses You gibt, was ja für Du und Sie steht. Da kann sich dann jeder das raushören, was er will. Aber so dieses Hip sein wollen, das irgendwie kann ich damit nicht so viel anfangen. Also gerade im persönlichen,
mir auch ein bisschen
also Keks, weniger, ja. Radio stört mich da gar nicht so sehr. Was mich wirklich stört, ist im Restaurant, wenn einfach pauschal geduzt wird. Das ist irgendwie unangenehm, finde ich.
Ja, also ich finde es schön, wenn Kellnerin oder Kellner die das gleiche Alter hat und man das quasi erkennt und dann deshalb du sagt. Oder wenn es klar ist, dass Studierende sind oder so, die da eben arbeiten, dann finde ich es okay, dass man quasi zueinander gehört und eben das ein Studentenjob ist und man das auch sehen darf. Da stört es mich zum Beispiel nicht. Aber mich nervt es auch, wenn es quasi, wenn man angerufen wird und direkt erstmal geduzt von einer Person, die man nicht kennt. Also an sich mag ich das Konzept Du oder Sie sowieso nicht so gern, aber da es gibt und wird das so verwendet.
Naja, ich finde eigentlich immer schon ganz praktisch, aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen altmodisch. Ich finde eigentlich so eine Höflichkeitsform schon wichtig, weil es eine Distanz aufbaut zu Leuten, zu denen du auch eine Distanz aufbauen möchtest. Während Du halt für mich so eine Nähe suggeriert, die halt nur dann da ist, wenn es Personen sind, die einfach wirklich nahe sind. Weißt du, was ich meine?
Ja. Also das kann ich gut verstehen. Ich habe ja gehofft, ich habe heute ein paar Nebengeräusche, ich muss mich dafür entschuldigen.
Ich wollte gerade sagen, also ich weiß nicht, ob ich das alles rausgeschnitten kriege am Ende.
Nee, lass es einfach drin. Die Menschen müssen auch sehen, dass wir leben und dass es auf so einem Hof doch einiges zu tun gibt.
Der räumt ja die Küche ein nebenbei.
Ja. Ja, also.
Du, sie. Er hat einen Faden verloren, um das nochmal von vorletzter Woche aufzugreifen. Du, sie. Aber ich denke, wir haben alles Nötige dazu gesagt. Es ging um Distanz und so.
Und Gloria.
Und Gloria. Mal, säufst du Wasser aus dem Sektglas? Oder sogar aus dem Weinglas? Das ist ein Weißweinglas.
Das ist ein Pilzglas.
Das kann ja jeder sagen. Wir haben, also ich habe ja vorhin mit Leuten zusammengesessen, man hält es nicht für möglich, aber manchmal kommt es doch vor. Hinter uns hielt ein Krankenwagen. Wir saßen im Freisitz und hinter uns hielt ein Krankenwagen. Und es passierte, was in Deutschland so oft passiert, wenn Dinge passieren, die weg von Schema F gehen. Es gingen alle Fenster auf und auf einmal standen Leute an den Fenstern und guckten, was da unten passiert. Also Voyeurismus in der pursten Form. Und da kamen mir mehrere Fragen. Einerseits, warum haben wir neben dem Militär nicht auch die Rettungswagen tarnfarben lackiert? Und andererseits, aber das ist die eigentlich noch viel entscheidendere Frage, Warum gibt es denn eigentlich für Krankenwagen keine Frequenz, wenn die an eine Kreuzung fahren, wo jeder Autofahrer im Auto hört, zum Beispiel über die Radiofrequenz, dass da gerade ein Krankenwagen kommt? Bei mir geht es ganz häufig so, ich höre gar nicht laut Musik, aber manchmal, wenn du nicht damit rechnest, hast du das Gefühl, irgendwo ist was und dann hörst du, also dann ist nichts da, so phantommäßig. Und andererseits hast du halt auch manchmal das Gefühl, da kommt nichts und dann siehst du ihn dann zum Glück irgendwann erst, bevor du ihm irgendwie schadbar nahe kommst. Aber da frage ich mich, warum das nicht geht. Das ist doch technisch eigentlich wahrscheinlich gar nicht so schwer umzusetzen, da eine Allgemeinwelle zu finden, die das Radio kurz stört, wenn der Krankenwagen durch die Gegend harzt.
Zu deiner zweiten Frage. Ich denke, also mir ist das tatsächlich noch nie so gegangen, auch mit Musik hören, dass ich nicht gehört habe. Und es ist auch möglich, das zu tun. Da müsste man allerdings nachrüsten, das müsste man vorschreiben, dass das so ein Empfänger...
Aber das wäre ja nicht schlimm. Also ich meine, Polizei, Rettungswagen, Feuerwehr, das kann ja nicht schaden, wenn die immer zu hören sind, egal wo sie hinfahren.
Ja, also wie gesagt, ich selbst habe es noch nicht erlebt, dass ich es nicht gehört habe.
Naja, es ist manchmal gar nicht dieses Nicht-Hören, sondern es ist oft so, dass ich zum Beispiel in Songs heutzutage, dass da Frequenzen drin sind, die dem nicht unähnlich sind. Also jetzt gar nicht unbedingt nur im Intervall, was ja eine Quarte ist, wie alle Musikkenner und Distanz- und Gloria-Hörer wissen, ist ja völlig logisch. Also es geht nicht um dieses Quartintervall, sondern es geht um den Sound. Und der ist irgendwie manchmal in bestimmten Songs relativ nah getroffen, sodass ich so einen Phantom-Krankenwagen-Schreck bekomme. Weißt du, was ich meine? Du fährst da so an die Kreuzung und denkst, hä, Moment, wie, was, wann? Und dann stellst du fest, ach nee, es ist ein Lied. Und das finde ich irgendwie unangenehm. Es ist oft gar nicht, dass man den Krankenwagen selber nicht hört, sondern dass ich eben eher das Gefühl habe, da ist was, was gar nicht da ist.
Ja, also ich verstehe, was du meinst, aber solange du diesen Reflex noch hast, ist alles gut. Und zu deiner ersten Frage, ich denke, das hat durchaus einen Sinn, dass man dieses Auto sehen
kann. Naja, aber es müsste die Farbe wechseln können. Das müsste, weißt du, das müsste wie so ein, was gibt's denn da, so ein Chamäleon, müsste das dann, wenn es wichtig ist, sichtbar sein und wenn es unwichtig ist, beziehungsweise wenn es für alle drumherum nicht wichtig ist, dann müsste man das irgendwie zurücknehmen können, die Sichtbarkeit. So Tarnkappen oder so.
Ich verstehe.
So ein Tarnkappenmodus für Krankenwagen.
Das ist eigentlich eine gute Folgentitel, Tarnkappe.
Ja, aber das ist zu wenig, das reicht noch nicht.
Reicht noch nicht?
Ist, nee. Da kommt bestimmt noch was Besseres. Wir sind ja noch ganz am Anfang heute. Was auch immer da noch kommen mag, keine Ahnung. Du hattest von positiven Beleidigungen gesprochen, das letzte Mal, und wolltest darüber reden. Ich jetzt sehr gespannt, was da kommt. Da habe ich nämlich selber keine Ahnung, von was du meinst.
Da habe ich ein Hörspiel gehört, hat mir jemand gezeigt. Und es ist eigentlich ein Radio weiter gewesen, hat mir jemand gezeigt. Und zwar, man muss nicht, also auch im Straßenverkehr, sich nicht immer böse beleidigen, sondern man kann sich auch positiv beleidigen. Derjenige, der das kennt, ist heute da.
Grüße.
Schöne Grüße.
Grüße zurück.
Grüße zurück. Und man muss nicht immer sagen, also böse Beleidigung sage ich jetzt nicht, sondern man kann auch einfach mal wirklich richtig laut schreien, ich mache das jetzt nicht, weil mir das peinlich ist. Ich lade dich gleich zum Essen ein oder komm doch her, dann zahle ich dir dein Dispo. Solche Sachen kann man auch. Einfach mal genau in demselben Tonfall das einfach rufen und gucken, was passiert.
Alleine um den Blick zu sehen, desjenigen, den du das zurufst, würde ich genau. Den gerne mal sehen.
Das musst du einfach mal bringen. Ach, solche Sachen.
Das ist ein bisschen, das haut ein bisschen in die Kerbe. Ich träume auch immer davon, wenn ich so durch den Park, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, und aber wenn man so durch den Park geht und man sieht da so Jogger, habe ich manchmal so das innere Bedürfnis, einfach so 10, 15 Meter mitzulaufen und anzufeuern. So, ja, du schaffst das, einfach so random, du kennst die überhaupt nicht, aber einfach so hinterher zu laufen. Ja, los, gib alles, los, quäl dich, du Sau. So, weißt du, einfach so richtig motivierend, da hinterher zu rennen.
Ja, oder einfach mal jemanden auf dem Elektrofahrrad überholen und dann abbiegen.
Ja, genau.
Das müsste man auch mal machen.
Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, also Elektrofahrräder kann ich ja auch ein Lied von singen. Die sind ja sehr verbreitet, warum auch immer an der Küste. Da ist ja relativ flach. Aber da gibt es sehr, sehr viele Elektrofahrräder, die durch die Gegend stratzen. Und die machen viel Ärger, weil die sehr schnell sind und zum Teil in Fußgängerzonen unterwegs. Und das ist auch sehr rücksichtslos oftmals. Also da ist Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung, die ja jeder mal gelernt hat, der irgendwo am Straßenverkehr teilnimmt, zumindest in fahrender Hinsicht, gegenseitige Rücksichtnahme wird da sehr klein geschrieben. Oftmals. Sehr, sehr klein. Ganz klein.
Das liegt aber auch damit daran, dass die Leute jetzt einfach nur schneller fahren können. Fahrrad fahren können sie nicht, nur weil sie ein E-Rad haben.
Nicht nee, das fährt ja von alleine, das braucht ja kein Menschen, um zu fahren.
Eben. Nee, ich meine Fahrradfahren im Sinne von, wie man sich als Fahrradfahrer im Verkehr verhält. Nee,
ja, das stimmt, aber...
Und das ist dann eine kritische
Kombination. Also sagen wir mal, das Klientel, was sich ein E-Bike leistet, ist ja zumeist, also ich würde schätzen, so mindestens 30, wenn nicht älter. Die dürften dann in der Regel auch schon mal am Führerschein vorbeigelaufen sein zumindest. Aber gut, da ist es dann wieder lange her wahrscheinlich.
Ja, und der Führerschein lehrt einen eben auch nicht, wie man sich als Radfahrer zu verhalten hat, sondern nur, wie man sich als Autofahrer zu verhalten hat. Also ich meine, das, was du neben dem Ganzen, wie die STVO ist, lernst du, während du fährst, in den praktischen Fahrstunden vieles davon. Und später dann, wenn du Übung hast. Und als Radfahrer hast du sowas nicht. Das ist nicht vorgeschrieben. Und es gibt einfach auch viele, die nicht wissen, wie man rücksichtsvoll Fahrrad fährt. Die es einfach nicht wissen. Und da reicht es nicht, sich einfach nur an die Regeln zu halten. Genauso wie beim Autofahren. Da musst du halt noch ein paar mehr Sachen machen, damit du wirklich rücksichtsvoll bist.
Mann. Tja. Wie ist es beim Fliegen? Gibt es da irgendwie so internationale Mittelfinger, die man sich gegenseitig zeigt, wenn einer zu hoch oder zu tief fliegt?
Gute Frage, das würde ich auch gerne mal wissen. Gibt es bestimmt. Leute aus meinem Kurs, die sich das jetzt anhören, denen fallen bestimmt ein paar Sachen ein. Ja. Aber man vermeidet das.
Sicherlich sollte und ich bin mir auch fast sicher, dass es bestimmt eine Vorschrift gibt, die das unterbindet, aber darf man über Funk beleidigen? Also so, das habe ich mir gedacht. Aber einfach mal so ein Du Arsch ins Mikro, ne? So, ne? Und überhaupt.
Also. Tatsächlich ist das, darf der Funk bloß für die Sicherheit der Luftbewegungen relevante Sprüche verwendet werden. So. Also darfst du über Funk nur kommunizieren, wenn es der Sicherheit
gut, das heißt, du musst es irgendwie verpacken. Du luftiger, nicht gerade fliegender Arsch geht zum Beispiel.
Ja.
Gut. So. Dann musst du dir das jetzt abspeichern, Stett, und irgendwann wieder rauskramen.
Oder eure Höhe, Maestro, ist leicht zu gering. Genauso wie ihr Intelligenzgrad. Sowas könnte man auch sagen.
Mich deucht, sie sind kognitiv genauso zu früh abgebogen wie ihr Flugzeug soeben. So.
Übrigens auch ganz kritisch, was man niemals machen darf. Man darf niemals einen Dialekt oder einen Akzent im Funk nachmachen.
Streng das hast du mal erzählt, glaube ich, anhand dieses indischen Akzentes, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Sehr gut. Finde ich auch nach wie vor eine total nachvollziehbare Geschichte. Muss ich mich aber allerdings auch immer ein bisschen zusammenreißen, dass ich das nicht. Also, ich assimiliere mich relativ schnell in Gegenden, in denen ich unterwegs bin und fange also in Österreich an, da irgendwie so ein bisschen Österreichisch nachzumachen. Das ist natürlich weit weg vom richtigen Österreichisch, das ist mir schon auch klar. Aber das macht halt irgendwie so Spaß oder so, keine Ahnung, in Berlin, so ein bisschen berlinerisch. Und wenn du das halt irgendwo, keine Ahnung, in London machst und dort beim Inder essen gehst, sich dann halt nicht, also, you know what I mean, ja. Also, es ist halt, das fällt oft ein bisschen schwer, weil es sind ja dann oft fließende Übergänge auch von, so dem Lokalkolorit, wenn du in Deutschland irgendeinen Dialekt nachmachst oder halt einem Akzent, wenn du in einem anderen Land bist, von jemandem anders aus einem anderen Land. Das sind ja dann doch nochmal zwei unterschiedliche Geschichten. Und von daher muss ich mir da immer sehr auf die Zunge beißen, dass man sich dann nicht in irgendeiner Form unbeliebt und angreifbar macht. Muss ja auch nicht sein.
Wobei ich tatsächlich in Amerika beispielsweise festgestellt habe, ich habe ja das Britische beigebracht bekommen und ich wollte das auch lernen, diesen Akzent im Englischen jetzt, ja. Und ich habe festgestellt, dass man das nicht verstanden hat in Amerika oder es nicht wollte.
Wahrscheinlich eher.
Ja, wie dem auch sei, jedenfalls habe ich das mir dann angewöhnt, doch ein kleines bisschen so zu reden und das hat besser funktioniert.
Ja, also das mit den Akzenten ist halt auch immer so eine Sache. Am Ende ist es halt entscheidend, dass man irgendwie verstanden wird und dass das Gegenüber einen auch verstehen möchte. Ne? Und das ist es dann, wo es drauf ankommt. Und dieses Verstehen möchte ist halt total krass. Also wir haben auf einer Taiwan-Reise Ich wurde neulich gefragt, was, also in wie vielen Sprachen wir schon gesungen haben. Da habe ich gesagt, in gefühlt allen, weil es auch stimmt. Und aber das, so das Krasseste war, wir versuchen beim Festival ja immer die Gruppen in Landessprache zu begrüßen. Und das ist relativ einfach, wenn du halt englischsprachige Gruppen ansagst. Und ich musste einmal auch eine chinesische Gruppe ansagen und dann auf Mandarin. Das war gar nicht mal, das ist so simpel, das mache ich jetzt nicht.
Darauf habe ich mich eigentlich gefreut
jetzt. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Nee, und auf Taiwan-Reise vor 3 Jahren haben wir wirklich auf Mandarin moderiert und haben uns das vorschreiben lassen. Und da kann ich tatsächlich, glaube ich, noch einen Satz, der ging, das war, also ich muss vorweg sagen, vielleicht haben wir ja Leute, die Mandarin können, dann sage ich lieber vorweg, was es bedeuten soll und dann können sie mir sagen, was es wirklich bedeutet hat, was ich gesagt habe gerade. Es war im Prinzip herzlich willkommen zum Konzert und ein fröhliches chinesisches Neujahr. Und der Spruch ging, glaube ich, Da Cha Hao, Qing Yang Hao, Gong Xi Fa Cai, glaube ich, ohne dafür meine Hand ins Feuer zu legen. Aber ich habe wirklich, also ich glaube, ich habe 1,5 Tage an der Betonung und an den Aussprachen gearbeitet, weil du hast ja diese, je nachdem, welche chinesische Sprache du sprichst, hast du ja diese verschiedenen Stimmtöne, die dann auch immer wieder Dinge verändern, was mich darauf bringt, dass wir mal ein Projekt in Hongkong hatten mit einem Dirigenten, mit einem Befreundeten, der immer am Ende, wenn er was gut fand, danach, also der ist auch Deutscher, immer so ein Yo gesagt hat. Und die haben sich immer im Chor, der halt mit Hongkongesen, Menschen, die in Hongkong wohnen, besetzt war. Die haben sich immer da einen gefeixt und wir haben halt nicht gewusst, warum. Und irgendwann hat uns dann einer der Choristen aufgeklärt und gesagt, naja, das, was er sagt, heißt eigentlich genau das Gegenteil von dem, was er meint. Also dass dieses Yo würde wohl bedeuten, dass es eben nicht gut war. Und der hat das aber mit so einem deutschen Enthusiasmus gesagt, so ja, das war sehr gut. Also da muss man wirklich vorsichtig sein in diesen Ländern. Aber wie kamen wir da jetzt drauf? Ach ja, dein amerikanischer Akzent, dein britischer Akzent im amerikanischen Luftraum.
Das war nicht das Problem, sondern eher, wenn man sich dort mit jemandem unterhalten hat. Im Luftraum ist es egal. Da darf man sich sowas nicht erlauben. Da geht es tatsächlich nur um die Sicherheit. Im Flugfunk.
Mhm. Mhm. Ja, na klar. Also ich meine, am Ende habt ihr dort einen Job und denkt, da darf es nie persönlich werden eigentlich, ne?
Darf es nicht, wird es trotzdem manchmal, ja. Aber habe ich noch nicht erlebt.
Was ich ja immer witzig finde, ist, es gibt von der, welcher Luft, ist das Qantas? Gibt es ja immer diese Logbucheinträge. Haben wir darüber schon mal gesprochen?
Ach so, ja, darüber haben wir schon mal gesprochen. Die technischen Logbücher, sowas genau. Wie something sounds weird und dann hinterher fixed something.
Ja, genau. Das ist, ja. Also gibt es ja natürlich auch auf Deutsch für alle, die kein Englisch sprechen. Da war so, hat, glaube ich, einer ins Buch geschrieben, nur auch als ein deutsches Schmankerl, Maus im Cockpit gesichtet. Und dann hat der Techniker reingeschrieben, Katze installiert.
Ja.
Und, auf dem Niveau ist da die Kommunikation die ganze Zeit. Was einerseits ein bisschen unsicher macht, weil man weiß halt nicht, wie ernst meint die das da. Aber so grundsätzlich finde ich das schon auch schön, wenn solche Leute trotzdem den Humor behalten am Ende. Miteinander, auch untereinander.
Ja. Wichtig ist das.
Es sind ja alle voneinander abhängig bei euch, ne? Das ist schon krass.
So ist es. Jedes Zahnrad, jeder Zahn von jedem Zahnrad greift in den anderen. Aber es ist wichtig, dass die Leute dann eben wissen, wo die Grenze ist. Und deshalb bin ich eigentlich nicht für diese Humorspielchen in solchen Dokumenten, weil eben manche nicht wissen, wo die Grenze ist. Und deshalb sollte man das eigentlich grundsätzlich vermeiden, dass man also sich da tatsächlich dran hält. Weil wenn der Maus im Cockpit gefunden wird, heißt das, die könnte Kabel angefressen haben, die könnte irgendwo sitzen, wo sie nicht sein soll, weil sie dort verbrennt und ein Feuer auslöst, was weiß ich. Und das muss man dann halt kontrollieren. Der Flieger ist in dem Moment eigentlich nicht mehr funktionstüchtig, weil man nicht weiß, ob Kabel angefressen sind oder irgendwas derartiges.
Gibt es da eigentlich eine um mal in dem Tierbild zu bleiben, gibt es da eine arme Sau, die da alle Kabel kontrollieren muss, dass keins angefressen ist?
Nee, ich denke, es wird ein Funktionscheck gemacht.
Was ist denn da jetzt los? Da war was. War das eine Fliege?
Ja.
Bei Stett war gerade eine Fliege auf der Bildschirmkamera und ich sah wenig auf einmal, nur um kurz mal alle abzuholen. Ja, ich habe ja an der Küste oben mit meinen Eltern zusammen. Also, wie soll ich sagen? Wo soll ich anfangen, Stett?
Lass alles raus.
Ich bin jetzt alt. Also, ich habe mich gejährt. Wie sagt man? Also, naja, ich hatte halt Geburtstag, Herrgott.
Ja, so war es nämlich. Und, nicht anders.
Und ich halte ja sowieso, also ihr wisst ja, ihr kennt ja meine Einstellung vielleicht mittlerweile dazu. Aber meine Eltern fanden es sehr lustig und ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen lustig. Da war schon wieder diese Fliege. Ich kriege eine Macke.
Ich würde jetzt noch ein paar Mal kommen.
Ich bin ja 27 geworden, auch wenn ich mich geistig manchmal fühle wie 14 und optisch manchmal aussehe wie 18, je nachdem. Aber mit 27, das ist ja so ein neuralgisches Alter für Künstler, wo dann auch gerne der eine oder die andere mal etwas zu früh das Zeitliche segnet. Und meine Eltern haben mir als Fingerzeig, dass ich das bitte nicht tun soll, ein Parfüm geschenkt, was den wunderbaren Namen Kokain trägt.
Nicht wirklich.
Doch. Es ist, glaube ich, also auch da ist wieder keine Werbung, das hat keiner bezahlt. Also meine Eltern, aber wir wurden nicht dafür bezahlt, dass ich das sage. Das ist, glaube ich, ein Parfüm von Rammstein. Ja, kann man jetzt von der Musik halten, was man will. Ich habe es hin und wieder ganz gerne gehört früher. Mittlerweile ist es nicht mehr so vertreten in meinen Playlists, aber ist auch wurscht. Es riecht auch ganz gut, aber ich fand es irgendwie... Ja, es ist also... Man gilt ja offiziell auch mit 27 nicht mehr als Talent, habe ich mir sagen lassen. Also ab jetzt werden die harten Bandagen aufgezogen, statt jetzt muss ich liefern. Spätestens jetzt.
Ich, ganz uneitel, das hast du auch schon mehrfach und immer wieder. Und das hast du auch dieses Wochenende getan und es war eine Wonne deshalb. Also ich denke, dass du dir da keine Sorgen machen musst.
Jetzt fühle ich mich ein bisschen gebauchmiezelt.
Ja, das ist aber tatsächlich auch so gemeint. Also nicht mit Bauchmiezeln.
Ich danke dir. Ich wollte ja eigentlich einen Segelschein machen, ich hatte es vorhin schon angedeutet. Das wird nichts, weil sich herausgestellt hat, dass die Segelschule, in der ich den Segelschein machen wollte, keine Segelscheine anbietet. Jetzt fragst du dich, keine Segelscheine als Segelschule? Robert, wie kommt das denn? Ich sag es dir. Das liegt daran, dass die Segelschule nur Grundausbildungen und Grundscheine ausstellt, was bedeutet, du hast eine Befähigung, dass du in der Lage bist, ein Segel in den Wind zu hängen, was aber keine Befähigung ist, sich ein Boot zu leihen, geschweige denn ein Boot zu führen. Das bedeutet, nur um das nochmal klar gesagt zu haben, ich konnte an der Küste der Ostsee keinen Segelschein machen mit einem Segelboot und muss das jetzt in Leipzig am Kospubener See machen. Also dort, wo man eigentlich denkt, man müsste einen Segelschein machen können, konnte man ihn nicht machen. Hier geht's.
Ja, vielleicht ist es an der Nordsee, geht's bestimmt.
Das wäre mir jetzt ein bisschen weit. Aber das ist ja richtig, also das wusste ich ja gar nicht, das ist so richtig mit Prüfungskommission und richtig offiziell abgenommenem Führerschein und hast du nicht gesehen? Also da wird richtig aufgefahren, das ist auch sauteuer. Also deutlich teurer als das, was ich da machen wollte. Da muss ich sowieso nochmal drüber nachdenken, ob das jetzt dieses Jahr unbedingt sein muss, aber schauen wir mal. Aber irgendwie Lust hätte ich trotzdem nach wie vor drauf und bin da sehr gespannt drauf, weil mir das, glaube ich, auch ziemlich Spaß machen würde. Und habe stattdessen jetzt meinen Windsurf, also habe einen Refresh-Kurs gemacht fürs Windsurfen und dabei festgestellt, dass die Probleme, die ich vor 10 Jahren, ich habe den vor relativ exakt 10 Jahren gemacht, den Windsurfschein, die Probleme, die ich damals hatte, haben sich in 10 Jahren nicht in Luft aufgelöst.
Ei Gott.
Völlig überraschend. Bin ich kein Deutsch schlauer geworden, was Windrichtungen angeht. Denn beim Windsurfen ist ja das Problem, also in Windrichtung ist es leicht. Gegen die Windrichtung wird es schwieriger. Logischerweise. Halbwind geht auch noch. Aber wenn du gegen den Wind kreuzen musst, dann wird es für den Kopf anstrengend, weil dann musst du immer überlegen, verdammt, wie muss ich das Segel in Wind drehen, in welchem Winkel muss ich also jetzt hinten sozusagen Wind einholen, wie muss ich es nach vorne beugen, damit du irgendwie wieder zurückkommst. Wir hatten zum Glück an dem Tag...
Wenn du jetzt Aerodynamiker wärst und auch ein Flugzeug kennen würdest, dann würde es sehr viel intuitiver sein für dich. Es funktioniert ja nämlich genau so.
Ich glaube aber, dass der Weg zum Windsurfen schneller gemacht als der Weg zum, wie heißt das, Pilotenschein.
Ja, aber tatsächlich funktioniert das dann am Ende genauso, dass du quasi auch so eine Wölbung hast, die dann einen Auftrieb erzeugt und du musst es halt schaffen, das Segel so zu halten, dass der Auftrieb dich genau geradeaus bringt.
Naja, weißt du, das Problem ist nicht die Theorie. Das Problem ist die Praxis, wenn dich der Wind immer weiter raus auf die Ostsee treibt und du nervös wirst, weil du denkst, verdammt, ich muss hier irgendwie wieder zurück, sonst muss ich schwimmen. Und das ist eine ganze Weile und mit so einem Brett macht das keinen Spaß.
Und hast du es geschafft?
Ich hatte zwei Dinge waren Glück. Erstens, es gab leicht auflandigen Wind. Das bedeutet, ich wäre so oder so irgendwann irgendwo wieder an der Küste angekommen. Und das Zweite war, dass ich zumindest relativ sicher auf dem Brett noch stehe, wobei man sagen muss, bei der Surfschule, wo man die Auffrischung dann macht, da kriegt man halt auch übelste Panzer als Bretter, also da merkst du kaum eine Welle, da stehst du schon relativ sicher drauf, gerade wenn du schon mal auf dem Brett gestanden hast und dafür relativ kleine Segel im Verhältnis, dass es dich halt nicht so mit 120 km/h raus auf die Ostsee trägt. Das waren alles Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass ich jetzt nicht Gefahr gelaufen bin, irgendwo in Fehmarn rauszukommen, dort wo ich losgefahren bin. Es hat eine Weile gedauert und tatsächlich musste ich zu meiner Schande gestehen, ich musste zurückschieben. Also ich bin nicht geschwommen, sondern ich bin dann an die Küste, bin allerdings übelst abgetrieben, weil ich natürlich als Pfosten vergessen hatte, das Schwert auch wieder reinzumachen, was dafür da ist, um seitlichen Abtrieb zu verhindern. Und das habe ich irgendwie vergessen und dann hat es mich natürlich schon mal per se weit weggetrieben und musste dann so ungefähr, keine Ahnung, was waren das, 200, 300 Meter, schön mit dem Surfbrett unterm Arm, hätte ich was gesagt, aber nee, du ziehst das ja dann im Wasser und läufst zurück. Das war echt weit und äußerst schwierig. Und der Surflehrer fragte dann auch, geht's dir gut? Und ich sage, ja, alles top. Und er sagte, also wenn ablandiger Wind gewesen wäre, dann hätte ich schon lange mit dem Motorboot neben dir gestanden, dann wäre es nämlich unlustig gewesen. Aber es stellte sich also heraus, nach 10 Jahren kein Deut klüger, was das angeht. Das sollte ich mir vielleicht in der Theorie nochmal anschauen.
Hat das dir dann aber gezeigt, wie es geht?
Naja, wie gesagt, in der Theorie weiß ich, wie es funktioniert. Aber das Problem wird dann, wenn es in der Praxis nicht sofort so funktioniert und du brauchst halt gerade, wenn du eben so Halbwind fährst, musst du halt extrem viel Feingefühl einfach mitbringen. Das braucht halt auch ein bisschen Übung, die ich natürlich nicht habe, weil das letzte Mal habe ich auf dem Brett gestanden, ich glaube vor 6 Jahren oder so. Und das bedeutet, wenn das dann halt nicht so funktioniert und du merkst, das Segel dreht sich wieder gen Wind und das Brett dreht sich gen Wind und voll in Wind, dann bist du halt auch schneller in der Richtung unterwegs, die dir nicht so lieb ist und dann wirst du halt jetzt nicht unbedingt panisch, aber du wirst schon, also du probierst schon komische Dinge aus dann auf einmal, die du nie irgendwo gelernt hast. Und dazu muss man sagen, ich mache gerade komische Bewegungen. Das ist dann halt so. Du wirst dann halt so nervös irgendwo. Also an der Theorie scheitert es gar nicht unbedingt. Das Problem ist halt die praktische Umsetzung am Ende.
Man fällt in alte Muster zurück bei sowas, wenn man eine neue Situation hat, ist richtig, ja.
Ja.
Und das deshalb versucht man sich auf theoretisch gesehen möglich auf möglichst viele Situationen vorzubereiten, aber auf alle geht es halt nicht.
Und so ist es.
Ja, das ist übrigens auch einer der Gründe, warum manche Piloten im Zweifelsfall, im allerschlimmsten Notfall, soll man ja quasi, wenn das Flugzeug einen Strömungsabriss hat, was ganz selten vorkommt, runterdrücken die Nase. Mhm. Aber es kann passieren, wenn der Schockzustand eintritt, was es passiert nicht eigentlich, dass man dann hochzieht. Lass weil man sagt, stören. Ich will hoch.
Ich bin noch da. Ich muss jetzt mal ganz kurz was gucken im Hintergrund. Weil dich noch was fragen wollte, ob du davon schon mal gehört hast.
Mhm.
Warte, ich hab's gleich, sprich weiter. Du hattest ja gerade gesprochen über...
Genau, und deshalb versucht man möglichst viele Situationen vorher vorzuspielen, durchzuspielen und auch immer mal im Kopf und im Simulator, dass man dann halt nicht instinktiv reagiert.
Stett, was sagt dir das Magdeburger Startgerät 10L?
Nichts.
Nichts.
Ja.
Dann sag ich dir jetzt aber, was der andere Name dafür ist. Das Magdeburger Startgerät 10L ist nämlich auch bekannt als Magdeburger Pilotenrakete.
Nicht wirklich.
Da bin ich neulich dran vorbeigefahren und musste instant an dich denken. Und deswegen würde ich die Folge auch gerne Leipziger Pilotenrakete nennen, wenn das für dich okay ist.
Natürlich.
Soll ich kurz was dazu vorlesen? Es ist jetzt bloß Wikipedia-Wissen, aber ich würde kurz den Artikel mal runterrattern und dann kannst du mir ja sagen, was du davon hältst. das Magdeburger Startgerät 10L, auch als Magdeburger Pilotenrakete und 10L für die enthaltenen 10 Liter Flüssigtreibstoff bezeichnet Rakete, sollte den ersten bemannten Raketenflug in der Geschichte sicherstellen. Trotz erfolgreicher Tests fand der ursprüngliche für März 1933 geplante Flug mit dem Piloten Hans Hüther letztlich niemals statt. Nach mehreren Verzögerungen wurde das Projekt 1934 endgültig gestoppt, als die Nationalsozialisten sämtliche privaten Raketenversuche, unter die auch das Magdeburger Experiment fiel, untersagten. So.
Im Dienste der Wissenschaft.
Im Dienste der Wissenschaft. Das ist dann auch mal ein Folgentitel für eine andere Folge, aber ich bin eigentlich dafür, dass wir die Folge Leipziger Pilotenrakete nennen. Und es ist klar, wer gemeint ist am Ende. Du, das hatte ich mir noch aufgehoben. Da, ich denke, wir kommen jetzt auch so langsam, ne, zum Ende. Ich möchte aber ganz kurz noch eine Sache im Ernst sagen. Ich hatte ja von dieser Spendenaktion erzählt das letzte Mal und ich bin mega überwältigt über das Feedback, über die Leute, die gespendet haben. Ich habe relativ optimistisch, dachte ich zumindest, das Ziel 1000 Euro ausgegeben, mit der Vermutung, das wird ein bisschen knapp, das zu erreichen. Die ganze Aktion ist noch 5 oder 6 Tage offen. Wir sind bei 700 und Euro. Es fehlt nicht mehr viel, um das Ziel wirklich komplett zuzumachen. Und ich bin, wie gesagt, mega dankbar. Ich bin super überwältigt, dass so viel zusammengekommen ist. Hätte ich nie gedacht. Und ich glaube, dass das Bärenherz sich auch sehr, sehr freuen wird darüber. Und würde gerne an der Stelle, statt einer Empfehlung diese Woche abzugeben, nochmal dazu aufzurufen, wenn ihr einen Euro zu viel habt, dann gerne da nochmal nachschauen. Ist zu finden bei Facebook. Ich habe das bei Instagram bei mir in der Biografie auch, wo man da spenden kann. Das fände ich mega, wenn wir das wirklich noch schaffen, das komplett dicht zu machen. Und an dieser Stelle aber ein großes, großes Dankeschön an alle, die da schon dabei sind. Und ja, ich bin mir sicher, wir tun damit was sehr, sehr Gutes. Und eigentlich hätte ich wissen müssen, dass wir das schaffen, als Gemeinschaft und als Distanz- und Gloriisten und Amen. Innen. In diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir mal noch nicht zum Ende. Ich habe natürlich noch einen Heinz rausgesucht. Wenn du jetzt nicht noch was sagen möchtest, unbedingt, was dir unter den Nägeln brennt.
Also, Öl und Benzin gemeinsam, das brennt unter den Nägeln. Frag mich nicht, warum.
Nicht nur da. Es brennt auch an allen anderen Stellen, würde ich
denken. Überall. Ja. Nicht machen. Handschuhe anziehen.
Das war eine irgendwie, also bei aller Chaotigkeit, bei allem Chaotischen, was diese Folge hatte, ich habe mein Wortkontingent für heute aufgebraucht, merke ich gerade. Ich spreche jetzt nur noch mit gebremster,
verlangsamer Geschwindigkeit, ja.
Mit gedrosselten IQ spreche ich nur noch. Bei allem Chaotischen, was die Folge hatte, war sie irgendwie doch sehr kurzweilig, hatte ich das Gefühl. Also zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es dir ging.
Es war sehr interessant, ja, insgesamt.
Es war, glaube ich, meinerseits sehr wortreich, das tut mir leid.
Das nicht. Ist in Ordnung.
Sorry, not sorry. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich muss mal kurz ganz kurz überlegen. Doch, das sollte sich irgendwie alles machen lassen. Es geht sich schon aus, wie man so schön sagt im Österreichischen. Der heutige Heinz heißt der zweifelhafte Storch. Du gehörst zu denen, die den Klapperstorch noch nie gesehen, weil man dazu in der Stadt wenig Möglichkeiten hat. Und weil er dir nie erschien, glaubst du auch nicht recht an ihn. Ohne Zweifel gehen dem Storch solche Zweifel durch und durch, weshalb er dann schnell und meist seine Existenz beweist. In diesem Sinne,
alles Gute.
Tschüss.